Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Yes, danke Gott, dass wir von deiner Güte singen dürfen, dass wir nicht nur reden dürfen, lesen dürfen, aber singen dürfen. Und ich bin dir so dankbar, Gott, dass du treu bist und immer der Gleiche bleibst, auch wenn die Zeiten sich verändern. Amen. Danke, Band, ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich liebe Zeiten vom Worship und ich kann da gar nicht genug kriegen, ehrlich gesagt. Ich weiß, vielleicht bist du nicht so der singende Typ, aber ich liebe das auf alle Fälle. Ich möchte jetzt auch kurz über Spenden und über die Kollekte reden. Wir haben das letzte Woche ja auch ein bisschen ausführlicher gemacht. Und zwar ist es so, es sind immer wieder Menschen hier, die sind zum ersten Mal in der Kirche, Menschen hier, die kommen hin und wieder. Und wir wollen Dinge nicht einfach als selbstverständlich nehmen, warum wir Dinge machen oder warum wir einfach Kollekten sammeln, spenden oder warum. Man denkt ja immer, ja, jeder weiß eh alles, aber viele, vielleicht bist du noch gar nicht in die Kirche gegangen bis heute das erste Mal hier und denkst, oh mein Gott, um was geht hier überhaupt? Und deswegen wollen wir immer einen gewissen Teil der Predigt nehmen, wo wir auch über Geld reden. Warum reden wir über Geld? Wir sind ja in dieser Predigtserie, was wir glauben und wie wir leben. Und beim Geld, wenn du die Bibel liest, kommst du um Besitz und um Geld eigentlich nicht ganz rum. Also gar nicht. Und zwar, weil in der Bibel, wenn wir die Messages von Jesus und alles anschauen, dann geht's um unser Herz. Und unser Herz ist oft ganz eng an unseren Besitz geknöpft. Ich weiß, hier in Mitteleuropa, ich schaue jetzt durch die Reihen, niemand fühlt sich angesprochen, weil bei uns ist es so, man redet nicht über das Geld, aber wenn ich die Bibel lese, dann drückt Jesus oft wirklich krass den Finger auf unseren Besitz. Und er sagt, hey, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und Gott ist ein Gott, der unser ganzes Herz will. Der will uns ganz einvernehmen. Der will unsere Hingabe. Und manchmal sehen wir auch in der Bibel, dass er das mit dem Geld in Verbindung bringt, weil uns das ablenkt und uns zum Teil in den Ruin führen kann, wenn Geld unser Gott wird oder Besitz. Und letzte Woche haben wir geredet über den Zehnten. Das ist das, was Gott automatisch sagt, es sollte zurückgehen in die Kirche, in die ich hingehe. Und ein weiteres Prinzip in der Bibel, das sehen wir von Anfang bis zum Schluss, ist die Großzügigkeit. Also für mich ist es so, ich bin grundsätzlich aus Gehorsam, gebe ich meinen Zehnten, das mache ich schon seit 20, 25 Jahren oder noch länger und gebe das einfach immer zurück, das habe ich mir angewöhnt. Aber darüber hinaus überlege ich mir immer, was möchte Gott von mir für eine Sonderspende oder was möchte er mit meinem Leben tun, mit dem, was ich habe. Und dann überlege ich mir ganz bewusst, was ich extra noch in die Kirche geben soll, so als Großzügigkeit. Ich überlege mir ganz bewusst, was kann ich Großzügiges meinen Freunden geben. Und das ist nicht oft selbstverständlich, weil man hat so viele Freunde und lebt dahin, aber manchmal vergisst man seine Freunde, man spendet nach Afrika, nach Asien, nach überall hin und vergisst seine besten Freunde, dass sich die auch über Großzügigkeit freuen. Ich überlege mir, wie kann ich großzügig sein mit meiner Wohnung? Ich habe eine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen, wen kann ich einladen, was für Partys kann ich feiern, wo sich jemand freut? Ich überlege mir, wo ist jemand in meinem Umfeld, der Not hat. Wo kann ich großzügig einer Not begegnen? Und das sehe ich durch die Bibel. Gott ist immer großzügig da für uns und ich glaube, ein System oder ein Wert, der uns so wichtig ist, dass wir großzügig sind, nicht nur mit unseren Finanzen, aber auch mit unseren Zeitressourcen. Vielleicht braucht jemand deine Zeit, vielleicht braucht deine Kirche deine Zeit, vielleicht braucht jemand deine Liebe, eine Umarmung, eine Ermutigung. Und lasst uns wirklich so eine großzügige Kirche sein, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und gut für unser Leben. Falls du mehr zum Thema Finanzen wissen willst und was die Bibel sagt über Finanzen, gibt es hier dieses Buch Unshakeable von Tobias Zeichen. Das verkaufen wir oben an der am Infopoint. Wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du zu mir kommen, ich schenke es dir. Aber weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir einen gesunden Umgang mit Finanzen haben und auch wissen, was in der Bibel steht über dieses wichtige Thema. Lass dir nicht irgendwas einreden, nicht mal von mir, lies selber nach. Und lass uns da wirklich auch offen sein. Du hast da heute die Möglichkeit, etwas zu geben. Es werden jetzt so Boxen durch die Reihen gehen. Du hast hier den QR-Code hinter mir oder online eingeblendet. Und wir wollen einfach jetzt auch immer wieder Gott fragen, was ist mein Teil, den ich bei meiner Kirche beitragen kann? Oder vielleicht ganz bewusst auch nicht nur am Sonntag fragen, hey Gott, was möchtest du, dass ich mit meinen Ressourcen mache? Eine Sache, die ist mir spontan heute eingefallen, und zwar wir suchen kompetente Mitarbeiter mit hohem Leadership-Potenzial und viel Liebe für die Kids Church. Also falls du dich jetzt berufen fühlst und denkst, das wollte ich schon immer mal machen, am Sonntagvormittag Kindern gute Werte mitzugehen. Ich sehe schon, da sind Ehemänner, die zeigen auf ihre Ehefrau. Das wäre ja was für dich. Und ja. Also wirklich, wir suchen wirklich für unsere allerwichtigsten kleinen Menschen im ICF Wien, suchen wir die besten Leute. Vielleicht sind Omas oder Opas hier, du weißt eh nicht, die ist langweilig, die Enkel sind auch schon wieder erwachsen, das heißt, du hast schon wieder Zeit von vorne. Möchte ich ganz bewusst einladen, melde dich bei uns, wenn du in der Kids Church mitarbeiten willst. Und jetzt freuen wir uns auf die Predigt von der Ilana. Die wird wieder einmal sehr gut. Ich habe sie gut geteacht. Na, Spaß. Und ja, danke vielmals, dass du dich wieder ins Zeug haust hier.
Ja, gerne. So, guten Morgen. So schön, dass du da bist. Hallo an alle Freunde, die online mit dabei sind. Wir sind ja in dieser Serie, was wir glauben. Und dadurch auch, wie wir leben. Und als der René und ich diese Serie vorbereitet haben, haben wir gemerkt, okay, wir könnten das ausdehnen auf irgendwie 3 Jahre, weil es so viele verschiedene interessante Themen gibt in der Bibel, die wichtig sind für uns. Aber wir haben versucht, ein paar Kernstücke herauszupicken. Ja, ihr seht schon, es wird heute wieder kreativ, gell? Lasst euch nicht ablenken da vom Umbau. Ein paar Kernstücke herauspicken, hey, was glauben wir eigentlich, was die Bibel sagt, und aufgrund von dem, was wir glauben, wie leben wir oder was denken wir, dass Jesus möchte, wie wir leben. Und vielleicht hast du den Titel von heute gelesen, kommen gute Menschen in den Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal so Gespräche geführt hast, wo Menschen dann sagen, ja, also es gibt viel Schlimmere als mich. Hitler zum Beispiel, so schlimm bin ich nicht, deswegen wird es ziemlich sicher reichen, dass Gott mich in den Himmel lässt. Hast du auch schon mal solche Gespräche geführt? Also ich habe solche Aussagen schon ganz, ganz oft gehört. Und die Frage, kommen gute Menschen in den Himmel, wird sich hoffentlich, na ganz sicher, während dieser Predigt für dich beantworten. Es ist ja so, wir glauben an die Bibel. Und das Kernstück von unserem christlichen Glauben ist das Evangelium von Jesus Christus. Das ist das wirklich das Kernstück. Und da gibt es ja diese ganz, ich glaube, das ist eine der berühmtesten Bibelstellen in der Bibel. Vielleicht hast du es schon mal gehört, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wir sehen durch dieses Kernstück, Gott ist ein liebender, gnädiger Gott, der seinen Sohn gegeben hat. Und was hat Jesus gemacht? Er ist am Kreuz für deine und für meine Sünden gestorben. Er hat eigentlich alles, was wir verbockt haben, auf sich genommen. Weil Gott hat den Anspruch an uns, wir sollen heilig sein. Wir schaffen es aber nicht. Deswegen hat es das Werk eines Heiligen gebraucht. Und durch den Glauben an diesen Jesus, der heilig war, aber alles für uns auf sich genommen hat, ist der Weg zu Gott für dich und für mich wieder frei. Das ist das Kernstück. Und jetzt ist es so, In der Bibel gibt es viele Dinge, die sind wirklich schwarz-weiß. Und dann, wenn wir länger die Bibel lesen und studieren, dann merken wir, es gibt aber Dinge, die sind nicht ganz so schwarz-weiß und die nennen wir Spannungsfelder. Und die müssen wir aushalten, mit denen müssen wir leben, weil das hat der Martin Luther schon bemerkt damals. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Sprichwort kennt, du kannst von der einen oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Das habe ich bewusst schon mal gehört, oder? Kann ich ins eine Extrem oder ins andere Extrem fallen. Und dieses Sprichwort, diese Aussage kommt von damals, im 16. Jahrhundert, von Martin Luther, weil ihm schon aufgefallen ist, dass die Christen, die Gläubigen dazu neigen, auch im Glauben in Extreme zu gehen. Also auf der einen Seite oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und wenn ich mich beobachte oder wenn ich uns beobachte, dann merke ich, uns fällt es oft schwer. Wir haben sehr gerne, es ist genau so, es ist genau so. Aber bei diesen Spannungsfeldern ist es so, dass es oft zwei Wahrheiten gibt. Und es ist nicht, Achtung, entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Und da drin liegt eine Spannung, weil wir müssen das aushalten. Ich mache euch ein Beispiel, Thema Heilung in der Bibel. In der Bibel lesen wir ganz viel von Heilung, Gott, ein Name Gottes ist Yahweh Rapha, der Herr, unser Arzt. Wir sehen, als Jesus auf der Welt war, der hat so viele Menschen geheilt. Wir glauben als ICF, wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Wir beten, wir glauben für Heilung, aber wird jeder sofort geheilt? Also, ich weiß nicht, bei dir vielleicht, bei mir ist es eher so, nicht immer. Ich habe schon erlebt, dass Menschen durch mein Gebet geheilt wurden, also natürlich durch die Kraft Gottes, aber ich habe gebetet und dann ist es passiert. Aber ich habe auch schon erlebt, dass trotz Gebet von Hunderten von Menschen uns geliebte Freunde weggestorben sind. So, und das ist ein Spannungsfeld. Sage ich jetzt, gut, die Bibel redet von Heilung, und sage ich jetzt, gut, weil jetzt der nicht geheilt wurde, glaube ich nicht mehr an Heilung und höre auf, für Heilung zu beten? Nein, ich bete weiter für Heilung. Es ist mir bewusst, Gottes Gedanken, Gottes Wege sind höher als meine Wege und ich gebe ihm zurück, was er aus meinem Gebet macht. Eins ist ganz sicher, wenn ich nicht bete, dann passiert sicher nichts. Und manchmal passieren Spontanheilungen, manchmal sind es Prozessheilungen, aber eins dürfen wir sicher wissen, die Bibel sagt uns, wenn wir eines Tages im Himmel sind bei Gott, wird es kein Leid, keinen Schmerz, keine Tränen mehr geben, dann sind wir vollkommen wiederhergestellt und geheilt. Und das ist unsere Hoffnung. Auch wenn eine Heilung nicht passiert auf dieser Erde, müssen wir es loslassen. Und mich fordert es oft wirklich sehr heraus. Und ihr merkt, es ist eine Spannung. Was mache ich dann damit, wenn es nicht so ist, wie ich das erwartet habe? Und ich möchte heute aber über ein anderes Spannungsfeld sprechen, wo ich eben auch oft beobachte, dass wir Christen dazu neigen, in die eine Richtung extrem zu werden oder in die andere. Also wir haben diesen einen Bibelvers, den wir wahrscheinlich, auch wenn du jetzt nicht Kirchgänger bist oder vielleicht heute das erste Mal da bist, vielleicht hast du den damals in einem Religionsunterricht, du hast den schon irgendwo gelesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Durch seinen Sohn, alle, die an ihn glauben, gerettet werden und ewiges Leben haben. Das weist auf die Gnade Gottes hin. Also Gott war so gnädig, dass er gemerkt hat, okay, die Erwartungen an uns Menschen, wir können das eh alle nicht packen, brauche eine andere Lösung, ich sende meinen Sohn und darin ist die Gnade Gottes. Er hat sich entschieden, gnädig mit uns zu sein, damit sein Sohn ein Werk tut, das wir nicht tun können, weil wir es nicht schaffen, heilig zu leben. Das ist das eine. da steht ganz viel davon in der Bibel, wie groß die Gnade Gottes ist. Und dann, wenn du dich damit auseinandersetzt, also diese Gnade, der Glaube an die Gnade Gottes ist das, was uns rettet. Und dann kommt plötzlich der Jakobus daher, gell? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, sagt dann Folgendes: Ihr seht also, dass ein Mensch nur dann, wenn er auch handelt, vor Gott gesprochen wird und nicht allein aufgrund seines Glaubens. What? Also wir lesen ganz oft in der Bibel, wir sind allein durch Gnade Gottes und den Glauben an die Gnade sind wir gerettet. Und jetzt kommt der Dude daher und ich habe extra den Bibelvers aus dem Kontext gerissen, damit wir einmal mehr sehen, wie wichtig es ist, Bibelstellen nicht aus dem Kontext zu reißen. Wir schauen uns ein bisschen später dann an, was er davor sagt. Also der sagt, also es braucht dann schon auch Werke. What? Also was ist es jetzt? Bin ich jetzt gerettet durch die Gnade Gottes? Oder wie der Jakobus sagt, na, Gnade allein reicht nicht, sondern es braucht wirklich auch Werke. Und was haben wir wieder? Ein schönes Spannungsfeld. Und die Frage, die sich heute stellt, ist ja jetzt, korrigiert der eine den Paulus zum Beispiel, oder der sagt, wir sind allein aus Gnade gerettet, korrigiert der Jakobus ihn? Oder betrachten beide denselben Glauben aus einem anderen Blickwinkel und im Gesamtkontext macht es Sinn, was beide sagen? Okay, und das versuchen wir uns jetzt gemeinsam anzuschauen. Okay, was ist es jetzt? Sind wir wirklich allein aus Gnade gerettet, also durch den Glauben an die Gnade Gottes? Oder ist es Glaube plus Werke? Wir schauen uns als erstes die Kernaspekte biblischer Gnade an. Und ich sag's dir, das begeistert mich dermaßen, da zieht's da fast die Socken aus. Was für einen liebevollen, gnädigen und krassen Gott wir haben, von dem die Bibel schreibt. Also Definition im biblischen Sinne, das biblische Wort Gnade auf Hebräisch Chen oder Griechisch Charis, gern geschehen. Kannst du nächstes Mal, wenn es um Gnade geht, das ist, also wie kann ich sagen, ah ja, Griechisch Charis. Gerne. Beschreibt die unverdiente, freie und liebevolle Zuwendung Gottes zu den Menschen. Also, mein erster Punkt ist, also, ich habe was vergessen, warte. Wir gehen jetzt ins eine Extrem, okay? So, wir fahren jetzt mal von der einen Seite vom Pferd. Gnade ist alleine Gottes Initiative. Epheser 2, Vers 8 bis 9. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand was darauf einbilden kann. Also Gnade ist alleine Gottes Initiative, es hat Nüsse, es ist Nüsse unser eigener Beitrag. Wir können nichts dazu beitragen, zur Gnade Gottes, außer es ihm zu glauben. Das schließt dann auch Stolz aus, weil er sagt, dass niemand sich etwas einbilden kann, wie gut wir doch wahnsinnig gut als Christen unterwegs sind. Ich weiß nicht, also mir passiert das manchmal, dass ich mir dann denke, also das Reich Gottes kann schon froh sein, dass sie mich haben. Okay, also mit diesem Bibelvers gleich tschüss. Tschüss. Zweitens, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. In Römer 3, Vers 23 bis 24, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärte uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Alle Menschen haben gesündigt, auch die, die sich für wahnsinnig gute Menschen halten und sagen, ja, ich habe ja noch keinen umgebracht. Ich gebe dir ein Bild dazu, du machst ein Rührei mit ganz, ganz vielen Eiern, 100 Eier und nur eins davon ist faul. Was passiert mit dem ganzen Rührei? Es ist kaputt. Und so ist es mit uns Menschen. Wenn wir nur einmal gesündigt haben in unserem Leben, fallen wir aus dieser Heiligkeit raus, die Gott eigentlich von uns erwarten würde. Deswegen brauchen wir alle, wirklich alle die Gnade Gottes. Alle haben gesündigt. Drittens, aber durch diese Gnade, die ermöglicht uns Vergebung und Errettung für deine und meine Seele. Da steht, Römer 8, Vers 1 bis 2, also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum ewigen Tod führt. Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die an diesen Jesus Christus glauben und mit ihm leben. Wuhu! Eigentlich müssen wir alle dann auf den Stühlen tanzen. Es gibt keine Verurteilung. Du wirst nicht verurteilt für alle Fehler, die du gemacht hast, wenn du an diesen Jesus glaubst. Dann, viertens, die Gnade ist in Jesus Christus personifiziert. Johannes 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Also Gottes Gnade ist nicht einfach irgendwas, was rumschwirrt im Universum, sondern die Gnade und die Liebe Gottes hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Jesus, er hat das Werk vollbracht, was wir nicht fähig waren oder sind, es zu vollbringen. Und in Jesus ist diese Liebe Gottes und diese Gnade sichtbar geworden. Wurde sichtbar, indem Jesus auf diese Erde kam. Und fünftens, Gnade gibt uns Kraft zum Leben. 2. Korinther 12, Vers 9. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Und meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Also wir haben nicht nur Möglichkeit zur Vergebung und zur Rettung, sondern es ist in diesem Leben, ist es uns auch eine Kraft zum Leben. Und gerade dann, wenn wir schwach sind, wissen wir, okay, allein die Gnade Gottes genügt und ist meine Kraft zum wieder vorwärtsgehen. Und was mich so fasziniert ist, das sind ja so alte Worte, gell? Gnade, Werke. Gnade bedeutet, nicht zu bekommen, was wir verdient hätten. Ewige Trennung und ewigen Tod, wenn wir von dieser Erde gehen, sagt uns die Bibel. Barmherzigkeit, Gott ist ja nicht nur gnädig, sondern auch barmherzig. Barmherzigkeit ist zu bekommen, was man nicht verdient hätte. Also das heißt, erstens mal bekommen wir nicht, was wir verdient hätten und bekommen dann auch noch, was wir nicht verdient haben. Nämlich, dass Gott uns segnet, dass Gott uns hilft, dass Gott uns zur Seite steht durch seinen Heiligen Geist in diesem Leben. Was für ein unfassbarer Gott. Gut, wenn wir jetzt da ins eine Extrem gehen, birgt sich eine Gefahr. Welche? Wir können sagen, gut, also, es heißt in der Bibel, alles ist mir vergeben. Durch Glaube, wenn ich glaube, bin ich gerettet. Dadurch, durch den Glauben an die Gnade Gottes, komme ich in den Himmel. Dann ist es ja völlig egal, wie ich lebe. Dann ist ja völlig wurscht, weil ich bin so oder so gerettet. Und die Gnade umfasst alles. Es gibt diese Extreme in der Theologie, das heißt, es ist alles nur Gnade. Völlig egal. Und das eine Extrem ist auch noch, es gibt tatsächlich diese Lehre der Allversöhnung. Es bedeutet, die Gnade Gottes ist so groß, dass jeder sowieso gerettet wird, egal. Jeder Mensch, der auf dieser Erde ist. Aber das glaube ich nicht, weil in der Bibel ist immer der Glaube entscheidend. Es heißt, wer glaubt, wird gerettet werden. Wer an den Sohn glaubt und an das Werk, das er getan hat, wird gerettet werden. Also wenn dieser Faktor es zu glauben wegfällt, ist die Gnade nicht wirksam. Also der Glaube ist entscheidend. Deswegen, wir glauben im ICF nicht an Allversöhnung, sondern es braucht diesen Beitrag von uns, es zu glauben und im Glauben es anzunehmen für sein eigenes Leben. Okay, also wenn wir nur in diese Richtung gehen und die Bibel nur mit diesem Ding, können wir hier in eine Schieflage geraten. Gut, dann haben wir jetzt aber diese Aussage vom Jakobus und jetzt gehen wir mal ins andere Extrem. Und zwar, wie wir leben, was wir tun, wie wir handeln. Die Kernaspekte biblischer Werte. Was ist da die Definition? Das Wort Werke, griechisch Ärger. Ja, manchmal kriegt man Ärger aufgrund seiner Werke. Auch dafür gern geschehen. Bezeichnet im biblischen Kontext das, was ein Mensch tut. Seine Handlungen, Taten, seinen Lebensstil und seine äußeren Ausdrucksformen des Glaubens oder seines Unglaubens. Und das ist ja ganz interessant, weil so wie wir leben, ist eben doch auch entscheidend, weil wenn du zum Beispiel Hebräer 11 liest, dann heißt es, durch den Glauben hat Noah die Arche gebaut, obwohl es noch nicht geregnet hat. Also durch den Glauben hat er auf Gott gehört und gehandelt. Das heißt, durch den Glauben ist Abraham, hat alles verlassen und ist losgezogen, obwohl er noch nicht mal gewusst hat und Gott ihm noch nicht mal gesagt hat, wohin er gehen soll. Durch den Glauben war Abraham auch bereit, seinen Sohn Isaac zu opfern, weil Gott es ihm gesagt hat, obwohl es für ihn keinen Sinn machte. Durch den Glauben ist das Volk Israel durch das Rote Meer hindurch marschiert, als wäre es trockener Boden, als Gott es geteilt hat, um sie vor den Ägyptern zu schützen, die hinter ihnen herjagen. Also durch den Glauben haben sie gehandelt, wurden Werke sichtbar. Gut, was sind da die Kernaspekte? Erstens, die Bibel sagt uns ganz klar, wir sind geschaffen, um gute Werke zu tun. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für dein und für mein Leben vorbereitet hat, steht in Epheser 2, Vers 10. Wir sind geschaffen, um auch etwas Gutes zu tun, um von dieser Gnade deinem Nachbarn zu erzählen, für ihn zu beten, ihn einzuladen in die Kirche. Weil wer macht es sonst, wenn du es nicht machst? Dann zweitens, unsere Werke zeigen, und da kommen wir jetzt zu der Aussage vom Jakobus, ob unser Glaube lebendig ist. Das ist jetzt die Stelle vor diesem Vers 24, den ich euch am Anfang vorgelesen habe. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube, er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, ja, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst, aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Jakobus, Vers 2, 17 bis 18. Also er sagt, wenn wir an die Gnade Gottes glauben und das aber keine Auswirkungen hat in unserem Handeln, wie wir leben, ist es ein toter Glaube und wir haben eigentlich die Gnade Gottes nicht richtig begriffen oder wir glauben es eigentlich gar nicht wirklich. Das bedeutet, das, was wir tun in unserem Leben, so wie wir uns verhalten, damit zeigt sich, ist unser Glaube wirklich lebendig? Und die Menschen können in unserem Leben sehen, was wir, wovon wir überzeugt sind. Glaube bedeutet überzeugt sein von Dingen, die wir vielleicht noch nicht sehen, aber wir sie glauben. Wenn du mir sagst, okay, ich bringe jetzt ein paar Beispiele, die tun ein bisschen weh, okay? Mir tut es auch ein bisschen weh. Wenn du mir sagst, du möchtest ICF-Pastor werden, du glaubst, dass du diesen Ruf auf deinem Leben verspürst, du aber nur alle 2 Monate einmal in den Gottesdienst kommst, nirgendwo mitarbeitest, nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, dir die Herde wichtig ist, du dich um Menschen kümmerst und für sie betest und schaust, dass sie im Glauben weiterkommen, dann glaube ich dir kein Wort. Also wenn du von etwas überzeugt bist, aber nicht anfängst, danach zu handeln, glaube ich dir nicht. Wenn ich dir gesagt hätte damals, ich glaube, ich bin berufen, nach Wien zu kommen, um hier eine ICF-Kirche aufzubauen, ich aber in der Schweiz geblieben wäre, wo Milch und Honig fließt, hättet ihr mir kein Wort geglaubt. Stimmt's? Ja. Und genauso verhält es sich mit den Werken. Also wenn ich sage, hey, die Kinder dieser Kirche sind mir unfassbar wichtig und wir aber als Kirche, als Leitungsteam keine Entscheidungen treffen, um in unsere Kinder, ins Team, finanziell, mit Leuten, was investieren, glaubt ihr uns kein Wort. Richtig? Richtig. Es tut ein bisschen weh, aber es verhält sich so. Und es ist genau das, was der Jakobus meint. Er sagt, also wenn du an diesen gnädigen Gott glaubst, Jesus angenommen hast, dadurch kommt der Heilige Geist in dein Leben und es keine Früchte trägt, dann muss der Glaube tot sein. Er sagt nicht in erster Linie, dass die Werke nur, wenn du hasselst und so viel wie möglich Gutes tust, dich retten. Aber dieser Gedanke, dass ja der Glaube dann sichtbar wird durch das, was wir tun, das leuchtet ein. Drittens, wir müssen uns für unsere Werke eines Tages vor Gott verantworten. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Und viertens, unsere Werke zeigen auch unseren Gehorsam Gott gegenüber. Oder wir sagen immer, dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Aber wenn wir dann nicht anfangen, Schritte zu tun in die Richtung, wo wir denken, das ist Gottes Wille für mein Leben, sind wir Gott nicht gehorsam. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Und auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Und das fünfte ist, unsere Werke bezeugen Gott hier auf Erden. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Gut, jetzt können wir voll in dieses andere Extrem gehen und sagen, gut, also wenn ich das alles so höre, gell, wenn ich das alles so lese, auch bei der Vorbereitung, ich weiß auch nicht, wie es dir geht, es ist sehr ruhig heute hier. Also ich komme dann schon ein bisschen in Stress, weil ich merke, also es geht nicht nur darum, einfach wow, alles ist Gnade und dann happy clap, ich kann einfach machen, was ich will, sondern es ist ganz logisch, dass wenn wir wirklich glauben an die Gnade Gottes, die in unserem Leben wirksam wird, dass sich das in unserem Verhalten zeigen wird. Aber hier können wir genauso von der anderen Seite vom Pferd fallen und das beobachte ich nämlich auch, dass wir dann so Leistungschristen werden und alle verurteilen, die weniger machen als wir selber oder andere Dinge machen. Und dass wir sogar im Extremfall dahin gehen, dass wir sagen, durch unsere Werke wollen wir uns den Himmel erarbeiten. Wir sagen das zwar nicht, aber wir verhalten uns so. Oder vielleicht glaubst du das auch. Aber zur Gnade Gottes und zu unserer Errettung können wir nichts dazu beitragen, außer es zu glauben. Weil das Werk, das zur Errettung führt, hat ein anderer für dich und für mich vollbracht. Nämlich dieser Jesus. Er hat das Hauptwerk vollbracht. Und durch den Glauben an sein Werk sind wir gerettet. Und das wird aber wirksam in uns und verändert etwas in unserem Inneren, was sich dann im Außen zeigt. So verstehe ich das. Das ist nicht widersprüchlich, sondern es muss in einer guten Balance geschehen. Also wir dürfen weder von der einen noch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Ich glaube, unsere Werke sind die Antwort auf Gottes Gnade, wenn wir seine Gnade wirklich begreifen. Und ich glaube, keiner von uns hat die Gnade Gottes so richtig begriffen. Sonst würden wir auf den Stühlen tanzen, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und es wäre noch mehr sichtbar in unserem Leben. Also unsere Werke sind die Antwort auf Gottes Gnade. Das bedeutet, Gnade ist das Fundament. Und die Werke sind die Frucht, die aus diesem Glauben heraus entstehen. Das ist wie, wenn du meinen Körper anschaust, ich bestehe aus Körper, Seele und Geist. Wenn ich Seele und Geist meinen Körper verlassen, bin ich tot. Richtig? Dann ist nur noch der tote Leib. Und so ist es mit dem Glauben. Wenn du dir den Glauben wie einen Körper vorstellst, wenn da drin der Heilige Geist ist und es nicht lebendig oder nichts hervorbringt, ist der Glaube tot. Ist der Glaube tot, weil Gottes Wort kommt nie leer zurück. Der Heilige Geist sagt, er bringt gute Früchte in uns hervor. Und es bleibt nicht, wie es war. Also eine Warnung an uns, wenn wir uns auf unsere eigenen Werke verlassen, dann verfehlen wir die Gnade Gottes und wir laufen Gefahr, selbstgerecht und stolz zu werden und uns den Himmel erarbeiten zu wollen. Und das können wir nicht. Wer aber nur bei Gnade stehen bleibt und denkt, gut, das hat sonst keine Auswirkung in meinem Leben, dessen Glaube ist tot, weil er nichts bewegt und nicht sichtbar wird, das ist eigentlich ganz, ganz logisch. Und die Ermutigung für uns, wer die Gnade erfahren hat, der lebt nicht passiv, sondern wird aktiv in Liebe und im Dienst. Weil sonst glauben wir es nicht wirklich. Weißt du, und die Bibel sagt uns, alles, was wir nicht aus Liebe heraus tun, ist eigentlich, können wir gleich lassen. Aber weißt du, was krass ist? Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Ich kann mir vorstellen, Jesus hat sich nicht danach gefühlt, ans Kreuz zu gehen. Aber aus Liebe hat er sich dafür entschieden und uns den Weg zu Gott wieder freigemacht. Also ein Baum trägt die Frucht nicht, um ein Baum zu werden, sondern weil er ein Baum ist. Wir Christen, wir verhalten uns wir bringen nicht Werke und Frucht um, gerettet oder ein Christ zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Sonst kriegen wir einen brutalen Stress oder eine Schieflage in die eine oder in die andere Richtung. Und das bedeutet dann, Gnade ist unsere Identität. Das ist der Fels, auf dem wir stehen. Das ist unsere Schwachheit ermächtigt. Dann, wenn wir es nicht hinkriegen, die Gnade ist unsere Identität, unser Fundament. Und durch den Glauben entsteht aber ein Antrieb, ein innerer Antrieb durch den Heiligen Geist in unserem Leben, um Verantwortung zu übernehmen für Gottes Willen, in all unserer Fehlerhaftigkeit, in all unserer Schwachheit. Wie großartig ist das? Also kein Stress, aber auch keine Faulheit und denke, ja gut, ich kann mich hier auf der Gnade ausruhen. Also Gnade rettet dich. Allein Gottes Gnade rettet dich. Durch den Glauben. Der Glaube ist entscheidend, Leute. Der Glaube ist entscheidend. Und das, was dann sichtbar wird in deinem Innern und in deinem Äußern, in deinem Leben, ist die Frucht der Gnade. Diese Frucht deines Glaubens. Also es ist kein Widerspruch, Gnade und Werke, sondern es ist eine Spannung, in der wir wachsen dürfen, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist in uns etwas bewirkt. Und ich habe bei einer Predigt, die ich vorbereitet habe, habe ich geschrieben, Gott kann es nicht lassen, uns zu lieben. Und weil er uns so sehr liebt, kann er uns nicht so lassen, wie wir sehen, sondern er bewegt etwas in unserem Leben. Gut, ich weiß jetzt nicht, was das alles bei dir ausgelöst hat. Vielleicht hast du gemerkt, okay, du hast wirklich eine Schieflage. Du hast gedacht, ja gut, Gnade ist eh alles egal, kann leben wie ein Schweindel. Dann rechnest du mit deiner billigen Gnade. Aber Gottes Gnade war wahnsinnig teuer. Wahnsinnig teuer. Dann darfst du heute umkehren und sagen, Vater, vergib mir, dass ich deine Gnade so als selbstverständlich und nicht als kostbarsten Schatz in meinem Leben betrachtet habe. Oder vielleicht merkst du, oh meine Güte, ich bin wirklich von dieser Seite vom Pferd gefallen und ich bin nur noch am Hasseln und ich denke mir, ich muss der beste Christ sein überhaupt und verurteile alle, die weniger machen oder die Dinge anders machen. Dann darfst du auch vor Gott kommen und ihm um Vergebung bitten. Vielleicht bist du heute da. Du hast noch gar nie von dieser Gnade und von dem Glauben, dass der dich rettet, gehört. Dann kannst du heute anfangen zu glauben und dein erstes Gebet sprechen, Gott in dein Leben einladen, diesen Heiligen Geist, der anfangen wird, in dir zu wirken, okay? Wir haben hinten ein Gebetsteam. Da kannst du hingehen, wenn du merkst, okay, mir reicht jetzt dieses Gebet hier nicht. Wenn der Gottesdienst fertig ist, kannst du nach hinten gehen. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du hier bist und du sagst, ich habe keine Ahnung von dieser Gnade, von diesem Glauben, aber ich möchte mein Leben heute wirklich diesem Jesus, geh zu unserem Gebetsteam und sie machen das mit dir gemeinsam. Okay? Trau dich einfach, es sind ganz wunderbare Menschen da hinten. Und wenn du online jetzt merkst, boah, ich brauche ein Gebet, wenn du in einer Microchurch an einem Standort bist, hey, geh auf die Leiter zu. Vielleicht bist du aber auch allein zu Hause. Dann nimm Kontakt mit uns auf, wenn wir dir irgendwie helfen können. Unser Gebetsteam wird auch gerne für dich beten, wenn wir dein Anliegen wissen. Oder wenn du sagst, du magst diesen Jesus annehmen, melde dich und wir beten gemeinsam mit dir, wir nehmen mit dir Kontakt auf, okay? Also lass uns beten, Vater im Himmel. Manchmal nerven mich wirklich diese Spannungsfelder, ich kann es nicht anders sagen. Und ich merke, dass wir Christen uns oft dann darüber streiten, der eine sagt, nein, es ist so. Und manchmal vergessen wir, dass es nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Und wir es im großen Ganzen sehen müssen und es dann Sinn macht. Es dann Sinn macht. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du uns heute Erkenntnis gibst. Jedem Einzelnen. Dort, wo er steht. Was sein Gebet ist oder was sein nächster Schritt ist, Jesus. Vergib uns, wo wir deine Gnade als billig vielleicht erachtet haben, aber es hat dich alles gekostet, nämlich deinen geliebten Sohn. Und vergib uns, wo wir gedacht haben, durch unsere guten Taten, durch das, was wir machen, wie wir leben, können wir uns den Himmel verdienen oder erarbeiten oder uns deine Liebe erarbeiten oder dass du uns dann mehr liebst. Aber das stimmt auch nicht, Jesus. Sondern deine Gnade, deine Liebe, ist das Fundament unseres Glaubens, auf das wir uns stellen dürfen. Schenk uns diese tiefe Erkenntnis. Jesus, und ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist versprochen hast, der dann in uns wirkt, uns verändert und unser Glaube du durch deine Güte sichtbar wirst in unserem Umfeld. Und wir die guten Dinge tun können, die du von uns möchtest. Es mag für jeden anders ausschauen. Gewisse Dinge sind für alle gleich, gewisse Dinge sind individuell. Zeig du es uns. Zeig du es uns. Danke, dass wir ganz entspannt wissen dürfen, unsere Rettung ist nicht von unserer Performance abhängig. Ist nicht von unserer Performance abhängig. Aber ich danke dir auch, dass wir wissen dürfen, wenn der Glaube in uns lebendig wird, dann werden wir Veränderung in uns sehen und auch in dem, was wir tun, in deinem Namen, Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.